So, heute haben wir einen extrem spannenden Podcast für euch und zwar mit der Juliane Kupfer, die absolute Expertin ist im Bereich der Ernährungswissenschaften, Ernährungswissenschaftlerin ist auch im Bereich der Sportmedizin und sich extrem gut mit dem Thema Blutzucker auskennt. Darüber schreibt sie auch gerade ihre Doktorarbeit und sie ist da so tief drin und wir haben heute so spannende Themen besprochen und so viele Mythen auch aufgeräumt und sie hat auch richtige Hacks gezeigt, wie ihr euren Blutzucker direkt in den Griff bekommen könnt. Aber viel wichtiger ist, wir haben auch besprochen, warum es so wichtig ist, den Blutzucker in den Griff zu bekommen, weil es einfach ein Auslöser ist für chronische Erkrankungen, aber auch natürlich für das Thema Gewichtszunahme und auch Müdigkeiten oder Schlaflosigkeit. Und darüber sprechen wir heute, deswegen schaut euch unbedingt den Podcast an. Ihr werdet, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen. Ist heute eine längere Session geworden, aber es macht richtig Spaß. Und wenn ihr natürlich da einfach dann das Thema auch angehen wollt, dann sprecht gerne mit der Juliane oder mit dem Dr. Schwarzel in der Praxis Dr. Schwarzel, um dort dann direkt dieses Thema anzugehen, weil da ist immer eine Experteninterpretation beim Thema Blutzucker einfach extrem hilfreich ist, weil viele sich in diesem Bereich einfach nicht auskennen. Und deswegen viel Spaß mit der Folge, genießt es, deswegen gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, willkommen. Wir sind hier wieder beim Podcast Gesund werden, gesund bleiben. Und heute habe ich jemanden da, wo wir über das Thema Blutzucker sprechen werden. Und sie ist eine absolute Expertin in dem Bereich. Das ist nämlich die Juliane Kupfer. Und sie beschäftigt sich grundsätzlich als einer der wichtigsten Punkte in ihrer ganzen Arbeit mit dem Thema Blutzucker und hat einen Bachelor Sport- und Gesundheitswissenschaften an der TUM gemacht, zusätzlich einen Bachelor in Ernährungswissenschaften, hat dann noch einen Master im Bereich Ernährungswissenschaften draufgesetzt oder Ernährungsforschung und machst jetzt sogar deinen Doktor. Genau. Mit dem absoluten Fokus auf das ganze Thema Blutzucker, Blutzuckerspikes und wie wichtig und wie gefährlich es auch für Menschen ist. Mhm. Und das ist auch ein Thema, wo wir heute drüber sprechen werden. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und
Dankeschön.
Ja, sag auch gerne noch ein paar Worte zu dir selber, das würde mich auch sehr interessieren.
Ich wie schon angekündigt, ich bin die Juliane und ich habe mich jahrelang mit dem Thema Sport, mit Gesundheit, mit Ernährung beschäftigt. Und mache jetzt meine Doktorarbeit an der TU München in der Arbeitsgruppe vom Herrn Professor Dr. Gedrich im Bereich personalisierte Ernährung, Personalized Nutrition. Und da ist meine Arbeit in der Food and You-Studie und da schauen wir uns gerade den Blutzucker an. Und super spannend natürlich, was da für Erkenntnisse gibt und auch neue Erkenntnisse, die es so noch nicht draußen gibt. Und genau, nebenbei arbeite ich noch in der Praxis vom Herrn Dr. Schwarzel, mache die Ernährungsberatung und arbeite mit Profisportlern zusammen.
Ja, krass. Stimmt. Du bist ja auch total aktiv im Golfsport, oder?
Genau. Ich spiele selber, habe Handicap 0, habe letztes Jahr noch Europameisterschaft auch gespielt im Mitam-Bereich und bin immer noch sehr, sehr aktiv unterwegs. Auch Qualifying School für Ladies European Tour gespielt und bin da mit den Profigolfern unterwegs. Auch Fußball und anderen Sportarten. Genau.
Das ja, mega cool. Also Golf, ich spiele auch Golf. Mein Handicap liegt, glaube ich, momentan ich glaube, man fängt ja bei 52 an, ne?
54, ja.
Ja, 54, ich glaube, ich bin momentan
bei 42.
Ich bin irgendwo bei 42 oder 46, ja. Aber ich spiele auch erst 30 Jahre, von daher ist auch alles gut. Ich bin da einfach sehr inkonsequent, was das Training angeht und auch fairerweise die ganzen Turniere. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt 4 Turniere gespielt oder so. Aber tatsächlich meistens zweiter oder dritter Platz wegen meinem hohen Handicap, ja. Aber ist nicht ganz fair natürlich. Sehr cool. Also Golf ist natürlich ein krasser Sport. Handicap 0 kann ich nur Gratulation sagen. Das
Dankeschön.
Ist schon Wahnsinn. Also das ist nicht so einfach und richtig, richtig cool. Ja, lass uns heute über das Thema Blutzucker sprechen. Und zwar vor allem, ich glaube, Blutzucker ist einer der Sachen, die werden immer wieder erwähnt. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Misskonzepte drüber. Also ja klar, Blutzucker ist etwas, worüber, ich sag mal, geredet wird, aber besonders immer nur in Kombination mit Diabetes. Mhm. Das heißt, man sagt so, Blutzucker, ja, hast du einen Diabetes und sonst, und die Diskussion führt eigentlich nicht weiter. Es wird nie gesprochen darüber, was für ein Blutzucker, also Blutzuckerlangzeitwert wird nochmal angeschaut, aber Blutzuckerkurzwert wird angeschaut und dann hört es eigentlich auf und niemand sagt so, Blutzucker ansonsten, wenn er bei dir passt, ja, mach einfach weiter. Mhm. Und es wird nie angegangen. Und wir hatten im Vorfeld kurz über die Blutzuckerspikes und sowas gesprochen. Super wichtiges Thema, kommen wir später noch drauf zu, aber lass uns mal direkt mit Blutzuckerschwankungen einsteigen oder erzähl einfach erstmal, was Blutzucker ist und dann, was Blutzuckerschwankungen eigentlich bedeuten und auch, was in unserem Körper passiert, wenn der Blutzucker schwankt.
Genau, weil ich finde es ganz wichtig, dass man erstmal versteht, was ist Blutzucker überhaupt und wie kommt der zustande? Mhm. Und Blutzucker gibt letztendlich an, wie die Konzentration von Zucker in unserem Blut ist und genauer gesagt von dem Einfachzucker Glucose. Und der wird vor allem auch durch unsere Nahrungsaufnahme beeinflusst. Das heißt, wenn wir kohlenhydratreiche Lebensmittel essen, wie Brot, Nudeln, Obst, Süßigkeiten, dann werden die in unserem Verdauungstrakt in eben diesen Einfachzucker Glucose abgebaut. Dann geht er durch die Darmwand und wird im Blut aufgenommen. Und dann merkt unsere Bauchspeicheldrüse, okay, der Blutzuckerspiegel steigt jetzt ein bisschen an. Dann müssen wir Insulin produzieren. Das ist das Hormon, was wir brauchen, so der Schlüssel, damit die Glucose aus dem Blut in die Zellen gelangen kann. Mhm.
Und weil das ist ja wichtig, weil in den Mitochondrien oder in den Zellen brauchen wir die Glucose,
um
Energie zu erzeugen.
Genau, das geht dann in sämtliche Zellen, so mit Muskelzellen, Leberzellen, damit die das zur Energie nutzen können. Mhm. Wenn ich gerade aktuell die Energie nicht brauche, geht es in unsere Glykogenspeicher. Und wenn die schon voll sind, dann geht es um das bekannte Fettgewebe.
Ja, wirklich.
Ja, genau. Und was natürlich passiert, also deswegen diese Kurven auch, weil zuerst, wenn man kohlenhydratreich ist, dann steigt der Blutzuckerspiegel an, dann produziert unsere Bauchspeicheldrüse eben dieses Insulin. Und je steiler das ansteigt, desto mehr wird Insulin produziert. Und deswegen, klar, geht dann die Glucose aus dem Blut wieder raus, deswegen sinkt er ab. Und meist ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse zu viel Insulin produziert hat und dann mehr Glucose aus dem Blut rausgeht und wir deswegen nach so einer Spitze meist unter das Ausgangsniveau runterfallen und so einen kurzen Unterzucker auch fallen.
Okay, und der Unterzucker erzeugt den Heißhunger, wo man dann wieder sich das Essen reinschiebt.
Genau, und das ist das Spannende. Sinn. Und das ist eigentlich eine Energiefrage vom Gehirn, weil unser Gehirn hat in dem Moment, wenn wir im Unterzucker sind, zu wenig Glucose. Mhm. Und Glucose ist Energie. Das heißt, es sagt erstmal, es fährt erstmal runter. Ich habe Konzentrationsprobleme, ich bin müde. Auf der anderen Seite auch schlecht gelaunt. Also so diese schlechte Laune am Nachmittag, das kommt von solchen Blutzuckertiefs. Gleichzeitig sagt das Gehirn auch, ich brauche Glucose, um zu überleben. Also sende ich Hormone frei wie Adrenalin, Glucagon, damit ich Heißhunger habe und wieder schnell verfügbare Energie esse. Ja. Und dann hat man nicht Hunger auf Brokkoli, sondern auf zuckerreiche Sachen, weil die schnell den Blutzuckerspiegel wieder erhöhen oder beziehungsweise man möchte ihn vom Kopf her wieder stabilisieren, neutralisieren.
Ja klar. Ja. Ich meine, wenn wir auch 10.000 Jahre zurückgehen oder 20.000 Jahre zurückgehen, da konnte man halt nicht so schnell auf Zucker zugreifen. Und heute ist es meistens im Regal oder direkt in der Nähe. Ich meine, alles hat Zucker. Deswegen, das ist ein echtes Problem. Das ist ja super gefährlich dann. Das heißt, das ist aber auch interessant. Ich wusste nicht, das ist auch eine neue Information für mich, ich wusste, dass der Spike natürlich kommt, wenn ich was esse. Mhm. Besonders wenn ich was Süßes esse, geht er wahrscheinlich noch höher, der Spike, weil er muss ja mehr rausziehen. Und dann wusste ich nicht, dass man unter das Niveau runterfällt. Mhm. Und dass deswegen dieser Heißhunger passiert, das hatte ich gar nicht so bewusst. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich, Blutzuckerschwankungen zu vermeiden.
Genau, also man möchte Werte unter 70 nicht unterschreiten und auch 140, sagt man es so, als Benchmark oben möchte man nicht drüber gehen. So potenziell gefährlich wird es ab 180, wo man sich wirklich Sorgen machen muss, aber schon über 140 entstehen Entzündungen und andere schädliche
Sachen. Ja, das wäre auch direkt meine nächste Frage. Also was sind die Symptome, ja, die aus so durch Blutzuckerschwankungen auftreten? Hast du ja schon gesagt, Müdigkeit ist eins, Heißhunger ist dann das andere.
Genau.
Ist auch mehr Symptome?
Genau, zum einen hat man, wenn man eben über 140 Milligramm pro Deziliter ist, schon Symptome auch. Man hat auch selbst da, auch wenn der Blutzuckerwert hoch ist, Leistungseinschränkungen, weil dann zu viel Zucker im Blut ist und die Zellen das gar nicht so gut verwerten können auch. Mhm. Das heißt, da habe ich auch Müdigkeit und Leistungseinbruch, sowohl körperlich als auch mental.
Weil die Zellen in dem Fall dann, also macht schon Sinn. Der Prozess ist, ich esse was Süßes und dann geht es in mein Blut über, dann habe ich das Zucker im Blut, das wird im Körper verteilt und dann hilft das Insulin, das rauszuziehen, um es in die Zellen zu bringen. Und eigentlich müsste das dann sein, wenn ich mehr habe, wird auch mehr geliefert. Aber dann sagst du, okay, wenn zu viel drin ist, bleibt es im Blut enthalten.
Ja, also es geht schon in die Zellen, aber man hat immer so einen Bereich, so eine Zone, in der der Blutzuckerspiegel stabil bleiben sollte, damit man Energie hat. Und wenn er zu hoch ist, dann sinkt auch die Energieeffizienz. Mhm. Und es löst Stress für den Körper aus, es löst Entzündungen im Körper aus. Man kriegt manchmal auch Symptome wie erhöhten Durst, weil man diesen Blutzuckerwert verdünnen möchte.
Klar.
Und auch, dass man dehydriert sogar auch ein bisschen, weil der Körper dann mehr Wasser aus der Zelle zieht, damit man den wieder verdünnt. Also da passieren ganz viele körperliche Vorgänge
auch. Auch nicht gut, wenn das Wasser aus der Zelle gezogen wird.
Nee, auch mehr Wasser lassen, auch ja. Ein Thema. Einfach um irgendwie wieder von diesem Zucker, der Körper möchte immer stabil sein, macht Mechanismen, damit da wieder der Blutzuckerspiegel stabil ist.
Ja.
Und langfristig ist natürlich diese ganzen Entzündungsprozesse nicht gut, auch oxidativer Stress. Und wenn wir dann natürlich zu tief sind, da haben wir genau das, Konzentrationsprobleme, Müdigkeit, also Energielöcher über den Tag. Ich sollte mich über den Tag verteilt nie müde fühlen. Warum denn? Genau. Erst abends, wenn die Sonne untergeht und Richtung Schlafen geht. Und gerade auch diese Heißhungerattacken, wo man dann, man muss auch essen, man kann da kaum widerstehen. Das ist so ein Überlebensmechanismus.
Ja, das System ist krass. Also ich kenne es ja, ich weiß ja, wie es ist. Brutal. Ja. Also egal, wie man sich da widersetzt. Was ich dann schon schaffe, ist, wenn ich dann keine Verfügbarkeit habe und dann über, sag ich mal, eine halbe Stunde keine Verfügbarkeit von Lebensmitteln habe, dann bin ich wieder raus aus dem Loch. Mhm. Und dann geht wahrscheinlich der Insulinspiegel wieder in den normalen Bereich und triggert das nicht mehr so hart.
Das ist auch, da sprechen wir von metabolischer Flexibilität. Also ist mein Körper, kann der auch Fette nutzen zur Energieverbrennung? Mhm. Oder ist er gewohnt, eben immer wieder Kohlenhydrate zu nutzen? Dann haben wir auch Heißhunger, weil wir einfach keine andere Energiequelle nutzen.
Wenn du von Fette nutzt, dann meinst du Ketone auch, ne? Also das, was man typischerweise auch diese Ketonbenutzung oder Ketonverbrennung nennt.
Genau, und es kommt ja aus den Fetten.
Ja, genau.
Genau.
Genau. Es ist für den Körper deutlich anstrengender, Ketone zu verwenden, deswegen nutzt er immer gerne die schnell verfügbaren Zucker.
Ja.
Aber ich sag mal so, ich versuche immer so, dass mein Körper übt, ja, durch Fasten oder sowas,
genau.
Dass er dann auch Ketone nutzt und Fette verbrennt, natürlich, weil ich abnehmen möchte, logischerweise, ja. Aber
den Stoffwechsel muss man trainieren.
Ja,
die Prozesse fahren auch runter, wenn man nur Kohlenhydrate, das ist so das Problem unserer heutigen Gesellschaft, wir essen dauernd kohlenhydratreiche Lebensmittel und zwar immer wieder über den Tag verteilt. Und dann machen wir nur Kohlenhydratverbrennung.
Ja, besonders in Deutschland, oder?
Ja, wenn man Brotgesellschaft. Andere
Länder anschaut, ist teilweise, ja, genau, Brotgesellschaft, genau. Ja. Das ist auch so, ich habe auch vor Jahren das Buch gelesen, Dumm wie Brot,
ja.
Auch sehr spannend. Und da, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, und da bist du ja absolute Expertin drin, ist es interessant, weil in Deutschland dem Brot zu entkommen, ist gar nicht so einfach. Ja. Und wenn man dem entkommen ist, dann kommen Nudeln und Reis und jagen ein.
Ja.
Also es ist schon, ich meine, wenn wir natürlich 70 Jahre zurückgehen, Nachkriegszeit und sowas, dann ist Brot sensationell. Ja? Da war Unterernährung da. Aber wir haben eine absolute Überernährung hier in Deutschland. Ich meine, wenn wir ins Regal schauen, haben wir 7 Brotsorten, 50 Buttersorten, 30 Käse, ach, das ist untertrieben, ja, das ist 100 Käsesorten. Also es ist natürlich super genial, aber wir werden natürlich auch, dadurch haben wir immer Essensverfügbarkeit, was natürlich ein Problem ist. Deswegen ist die Frage auch mit den Entzündungen, das finde ich super spannend. Ja. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich jetzt Zucker esse, okay, dann habe ich zu viel, dann setzt es Fett an. Aber du sagst, es macht auch noch gesundheitliche Schäden, außer nur dick werden. Mhm. Dick werden hat natürlich noch ganz andere Themen.
Genau.
Aber erzähl doch mal ein bisschen dazu, wie das erstmal stattfindet und was das für Gefahren auslöst.
Mhm. Also ein großer Risikofaktor ist natürlich, dass man Gewicht zunimmt. Das hat auch damit zu tun, dass man durch diesen Heißhunger natürlich mehr isst, als man sonst essen würde und vor allem auch mehr zuckerhaltige Sachen.
Mhm.
Und dann ist man so gefühlt, das kennen viele Leute vielleicht, in so einer Achterbahn durch den Tag verteilt.
Ja, ja, klar.
Zum anderen, bei jeder Blutzuckerspitze, die ich habe, wird ja Insulin freigesetzt, haben wir schon drüber gesprochen. Und es gibt in unserem Körper nur 2 Stoffwechselwege, das ist spannend. Es gibt den Anabolen und den Katabolen.
Okay.
Und Anabol ist Aufbauen. Das ist, wenn Insulin vorhanden ist im Körper oder freigesetzt ist. Das heißt, dass eben Fett ins Fettgewebe eingelagert wird, das ist Muskelaufbau, also alles, was Aufbau ist. Sprich aber auch, es wird nicht Fett verbrannt. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag über Blutzuckerspitzen habe und mein Insulinwert immer wieder hoch ist, kann ich nicht abnehmen.
Mhm.
Und das führt langfristig natürlich zu einer Gewichtszunahme, habe ich Übergewicht die als Risikofaktoren. Typ-2-Diabetes bei erhöhten Blutzuckerwerten, chronisch. Und auch Thema Insulinresistenz. Das ist, wenn der Körper immer wieder Insulin in hohen Mengen freisetzen muss, dann werden die Zellen weniger empfindlich auf das Insulin. Und dann irgendwann passiert es, dass man isst, Insulin freigesetzt wird, die Zellen aber nicht mehr reagieren, die Glucose nicht in die Zellen gelangt, ich immer noch Hunger habe, weil die Zellen keine Energie haben und der Blutzuckerwert aber oben ist. Und dann kommen wir in eine gestörte Stoffwechsellage. Das ist eins. Dann haben wir natürlich ein erhöhter Blutzucker, beeinflusst unser Darmmikrobiom auch, das führt zu einer Dysbalance, es schädigt die Blutgefäße, führt dazu, dass man dann eher Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommt, Entzündungen im Körper begünstigen, Verletzungen, Infektionen, Haut auch, Haut ist mit das größte Entgiftungsorgan, dann sehen wir immer wieder Akne auch. Mhm. Also es hat eine ganze Reihe an Gesundheitsfolgen.
Das ist krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich meine, ich denke mal, allen auch zuhören ist klar, ne, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, wird man dick und man kann irgendwann das Risiko von Diabetes haben. Aber das heißt, selbst bevor man Diabetes hat, fangen da schon chronische Erkrankungen an.
Und da sieht man viele Symptome. Also wenn man müde ist, wenn man schlecht schläft, lohnt es sich mal, den Blutzuckerspiegel anzuschauen. Mhm. Eben wenn man irgendwelche Hautprobleme, Akne, Neurodermitis hat, hängt damit zusammen Entzündungen, Gelenke, Arthritis, Gicht. Es sind immer Entzündungen im Körper und da ist Blutzucker natürlich ein riesen Faktor.
Ja, total krass.
Und den kann man ganz leicht beeinflussen. Also man kann mit einfachen Ernährungshacks und Lifestyle-Hacks den Blutzucker stabilisieren und hat sofort eine Verbesserung.
Ja, krass. Lass uns mal über die bösesten, die schlimmsten Lebensmittel kurz sprechen, weil ich habe eine Frage da ganz konkret an dich, nämlich Glucose und Fructose. Ja. Ist das Gleiche? Oder ist es ein Unterschied?
Nein.
Und welcher ist schlimmer, welcher ist besser? Weil man unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Meinungen. Aber lass uns mal kurz einfach so ganz konkret, damit die Zuschauer und Zuhörer auch sich ein Bild machen können, was eigentlich so Lebensmittel sind, die sehr, sehr starke Blutzuckerspikes erzeugen. Einfach mal so 5 Beispiele. Und dann nochmal den Unterschied zwischen Glucose und Fructose.
Gerne. Also Glucose und Fructose ist nicht das Gleiche. Es sind beides 2 einfach Zucker, aber komplett unterschiedliche Struktur. Und klar, Fructose kennt man auch, das ist so im Obst mit vorhanden, ist aber auch in Obst ist auch Fructose und Glucose mit drin.
Okay.
So, nachdem der Blutzuckerwert nur die Glucose misst, beeinflusst theoretisch die Fructose den Blutzuckerspiegel überhaupt nicht.
Okay.
Aber die Fructose ist ein Riesenthema in unserer Gesundheit aktuell auch und auch in der Gesellschaft, weil viele verarbeitete Lebensmittel und gerade die ganzen Softdrinks und Süßigkeiten, da ist oft Fructose oder da gibt es 120 verschiedene Namen dafür, ob es High Fructose Corn Syrup und keine Ahnung was, also ganz abstruse Namen, wo man jetzt nicht direkt feststellt, ob das jetzt da drin ist oder nicht. Und das Thema ist, unser Körper kann Fructose nur in sehr, sehr, sehr geringen Mengen und über sehr energetisch anstrengende Stoffwechselwege in Glucose umwandeln. Und was passiert ist, es geht dann in die Leber und wird in Leber direkt in Fett umgewandelt.
Oh, wow.
Weil das nicht zur Energie nutzen kann und eben nicht in Glucose umwandeln kann und dann wird es in Fett umgewandelt. Und dann haben wir dieses Thema nicht alkoholische Fettleber, was durch den hohen Fructosekonsum kommt.
Super spannend. Ich weiß auch, die Leber ist dann auch ganz schön belastet mit der Verarbeitung von Fructose.
Ja.
Das ist nicht gut für die Leber, also wenn man zu viel nimmt. Und ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich meine, High Fructose Corn Syrup sollte jedem ungefähr ein Begriff sein, sehr amerikanisches Produkt. In Deutschland, glaube ich, nicht so stark verwendet, weil wir tatsächlich andere Zuckerarten haben, die günstiger sind. Aber die Amerikaner nutzen das sehr gerne. Und wir wissen, die Amerikaner sind auch eine sehr dicke Gesellschaft. Und natürlich Softdrinks, absoluter Killer an der Stelle.
Genau.
Also Fanta oder ich will keine Markennamen nennen, aber ihr wisst alle, was ich meine.
Also ich möchte auch nicht Obst schlecht reden, ne, weil da ist Fructose drin, sondern das ist eine ganz andere Matrix. Weil hier
auch wegen den Ballaststoffen. Die
genau, sind, ich esse nämlich das ganze Lebensmittel. Das Schlimme ist, wenn man das Flüssigfructose und in hohen Mengen.
Okay,
also ich bin jetzt auch kein Fan von Säften.
Ja, genau, deswegen wollte ich fragen, Orangensaft.
Genau, nein.
Katastrophe,
absolut
oder?
Nicht, ja, weg. So viel Zucker drin. Ess mal die Menge an Orangen, die in so einem Ding drin ist. Plus ich habe die Ballaststoffe drin. Und das ist genau das Spannende. Ich sehe, wenn ich einen Saft trinke, den höchsten Blutzuckeranstieg. Mhm. Wenn ich einen Smoothie trinke, wo die Ballaststoffe noch drin sind, ist ein bisschen weniger
stark ansteigend. Der Shreddering ist auch schon übel, oder? Durch das, wenn du den richtig mixt, ist ja die Ballaststoffe auch alle zerstört.
Flüssig wird immer schneller aufgenommen.
Ja.
Das Spannende ist eben, es geht immer um, wenn wir über Blutzuckerspitzen reden, um die Verdauung. Wie lange braucht ein Lebensmittel, bis es verdaut ist und wie langsam oder schnell geht etwas ins Blut? Weil du ja schon gefragt hast, so, was sind denn die schlimmsten Lebensmittel? Ja. Also ich sehe selbst Blutzuckerspitzen auf dem Porridge.
Ja klar,
und
ist auch nur Hafer.
Ja, ist genau, ist nur Kohlenhydrate. Ja. Und da sind dann eben auch die Hacks mit verbunden. Also alles, was klar flüssig ist, immer schneller aufgenommen als was gegessen, wo erst mit Verdauungsenzymen heruntergebrochen wird, in die einzelnen Moleküle aufgespalten wird, bis die aufgenommen werden. Aber ich kann natürlich auch jedes zuckerreiche Lebensmittel, wenn ich viel, viel Fett mit dazu nehme und Fett verlangsamt die Verdauung, dann kann ich jedes zuckerreiche Lebensmittel und jede Spitze letztendlich glätten.
Okay. Also zum Beispiel, wenn man Brot essen würde mit Butter, ist es per se besser, als das Brot ohne Butter zu essen.
Genau. Okay, also das sind auch diese Hacks. Also
oder muss ich die Butter zuerst essen?
Kann man auch.
Die Butter zuerst, dann das Brot, dann habe ich das Fett schon mal drin, was dann vielleicht die Blutzuckerspitze verhindert. Weil das Problem bei Brot ist ja auch wirklich, also vor allem, wenn wir Weißbrot mal nehmen, jetzt nicht das so ein richtiges Weißbrot, haben wir schon eine Thematik, das merkt man schon auf der Zunge. Man nimmt es in die Zunge und es wird ja schon süß.
Ja.
Das ist ja schon, also deswegen lieben ja die Leute auch Brot. Sensationell. Und dann, ich glaube, dass die Kohlenhydrate daraus und der Zucker extrem schnell verfügbar sind. Ja. Und durch das gemahlene Mehl ist ja auch gar kein Ballaststoff mehr drin. Also Fiber ist da fast nichts mehr. Und dann geht das ja direkt rein. Und deswegen, Leute, die Heißhunger haben, greifen noch zum Brot und essen.
Warum schnell. Tut ein Restaurant zuerst Brot auf den Tisch stellen und noch kostenlos? Ja, weil dann isst man es, dann geht der Blutzuckerspiegel nach oben und wenn der Kellner kommt, möchten sie noch ein Dessert, isst man im Unterzucker und sagt, ne? Ja, na, auf alle Fälle.
Ja, Wahnsinn.
Deswegen, ich glaube, lass uns mal über die Hacks sprechen.
Ja,
da gibt es so viele und so spannende, auch ohne groß die Ernährung umzustellen.
Ja.
Klar, das eins ist, man kann die Kohlenhydrate, komplexere Kohlenhydrate wählen, wie statt die Süßigkeiten und der Softdrinks und der Backwaren eher Vollkornprodukte, Gemüse. Aber spannend ist, wenn ich nicht die komplexen Kohlenhydrate habe, wenn ich Eiweiß oder Fett mit dazu kombiniere und es nicht so nackig stehen lasse, sondern das so immer umkleide, dann habe ich schon eine viel geringere Blutzuckerspitze.
Okay.
Weil die Verdauung verlangsamt ist und dann die Glucose nur langsam in die Blutbahn kommt und das dann gleich in die Zellen wieder geht. Dann die Reihenfolge. Wie schon gesagt, wenn ich im Restaurant mit einem Brot anfange, also wenn ich sowas wie Brot essen möchte, dann schaue ich, dass ich das nach Gemüse oder nach oder zu meiner ausgewogenen Mahlzeit esse. Oder wenn ich Nudeln esse, dass ich davor einen Salat esse. Wenn ich einen Salat esse, habe ich wieder langsam die Verdauung, das ist schon mal erst im Magen. Das heißt, das, was dann so on top kommt, das wird langsamer aufgenommen. Auch vielleicht ein cooler Hack, Nudeln, Reis und mit Brot geht's auch, Kartoffeln, genau. Da kann man, wenn man die kocht und abkühlen lässt, dann bildet sich aus den Kohlenhydraten da drin, aus der Stärke, bildet sich resistente Stärke.
Okay.
Und das ist unverdaulich, das kann unser Darm nicht aufnehmen. Ist sogar gesund für unsere Darmbakterien und für den Dickdarm. Also wir tun auch unserem Darm was Gutes. Und ich nehme weniger Kohlenhydrate auf, und habe noch Ballaststoffe, wodurch der Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigt. Und ich habe noch nicht mal das Nahrungsmittel geändert. Ich esse ja immer noch die Nudeln.
Das heißt, wenn ich jetzt die Nudeln heiß aus dem Topf rausgieße ins Sieb und dann lasse ich stehen, bis sie abgekühlt sind?
Ne, muss schon so über mal einen Tag stehen.
Okay, also eher
über
so
Nacht oder so.
Einfach genau. Eine Fermentierung.
So, ja. Genau.
Okay,
und das wird Diabetiker auch empfohlen.
Darf ich sie dann wieder heiß machen, um sie dann
genau.
Warm, okay.
Sie müssen einmal abgekühlt sein, so mehrere Stunden.
Mega cool.
Und dann, ob ich sie kalt oder wieder warm mache, macht keinen Unterschied. Aber die ist eben die resistente Stärke. Und der Blutzuckerspiegel steigt viel weniger an und ist auch länger stabil.
Das habe ich noch nie gehört. Hört sich mega spannend an. Ist aber richtig cool.
Ich muss nichts ändern, oder?
Ja, vor allem, ich kann die Nudeln essen, aber wenn sie nur halb so dick machen, ist natürlich super. Ja.
Ja.
Und dazu eine andere Frage. Wenn ich das höre, auch mit der Reihenfolge, Salat zuerst, danach dann zum Beispiel die Nudeln oder danach das Kohlenhydratstarke, dann ist ja der Dessert am Ende eigentlich sinnvoll, oder? Und heißt es aber auch, dass ein Insulin nur einmal ausgeschüttet werden kann in einem bestimmten Zeitraum, bevor es wieder ausgeschüttet werden kann? Oder ist es so, dass wenn ich esse den Salat, dann kriege ich einen ersten Insulin, ich kriege ja einen Insulinspike, aber der ist halt relativ entspannt, esse danach die Nudeln, dass dann das Insulinsystem sagt, nee, da gibt es jetzt nichts mehr, wir haben gerade Insulin ausgeschüttet, wir haben nichts. Oder ist es dann so, dann kommt trotzdem der Spike, der ist nur nicht so hoch?
Spannende Frage. Da ist zum Beispiel bei den Diabetikern auch sehr interessant, die sich selber spritzen und ja die Kohlenhydratmenge von einem Lebensmittel berechnen müssen. Die haben zum Beispiel bei einer Pizza, wird's interessant, weil die spritzen sich bei einer Pizza zweimal, die meisten.
Okay.
Weil es einfach so fettreich ist. Das heißt, man kriegt am Anfang schon ein paar Kohlenhydrate rein. Aber wenn man sich dann zu viel Insulin spritzt, würde das, weil es eben so langsam durch diese fettreiche Mahlzeit so langsam aufgenommen wird, würde man Unterzucker kommen.
Okay.
Und deswegen, also da muss man schon gucken, ja.
Ja gut, deswegen, wir wollen ja auch natürlich da ein bisschen helfen, dass man auch einen Diabetes, sagen wir mal, vermeiden kann. Zum Thema Diabetes, wenn man im Prädiabetes ist, das lässt sich ja noch, ist ja noch reversierbar, oder? Dann, wenn man einen richtigen, vollen Typ
Diabetes
2...
Diabetes auch. Also ja? Diabetes, Typ 2 Diabetes heißt nicht, dass man sein Leben lang Insulinmedikamente nehmen muss, sondern man kann von Typ 2 Diabetes ganz normal auf eine gesunde Stoffwechsellage wieder zurückgehen.
Ja, Wahnsinn.
Und mit Ernährung, mit Bewegung eben schauen, was waren denn auch so die Einflussfaktoren dafür. Und das ist definitiv reversibel. Und cool. Gerade im Prädiabetes-Bereich. Und ich finde, Diabetes ist immer so ein bisschen wie auch eine Prozenterkrankung, weil wir sagen, Diabetes ist ab 126 Gramm Milligramm pro Deziliter nüchtern Blutzucker. Aber die Leute, die, wir wissen, dass schon über 100 Milligramm pro Deziliter eine entgleiste Stoffwechsellage ist. Und die werden aber 100 bis 125 Milligramm pro Deziliter, die fallen unter den Tisch und das Prädiabetes. Aber da kann ich natürlich schon super eingreifen.
Klar.
Und vor allem mit so einfachen Hacks, also ich muss keine Blutzuckerspitzen haben. Da hilft auch, wenn ich mich nach der Mahlzeit bewege, 10 Minuten, das hilft. Dann.
Was ist mit so einem Glas Wasser vor der Mahlzeit trinken? Bringt nichts, oder? Also für Blutzucker.
Glas Wasser nicht, genau. Wir haben uns vorhin schon auch drüber ein Apfelessig unterhalten.
Ja.
Das hilft auch, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Dann ist natürlich auch weitere Einflussfaktoren auf den Blutzuckerspiegel, zum Beispiel wie Alter, Geschlecht. Wir Frauen, wenn wir unsere Periode haben, wir reagieren sensibler auf den Blutzuckerspiegel. Dann, wenn der BMI höher ist, also das berechnet sich aus dem Gewicht und der Körpergröße. Dann Genetik spielt natürlich auch mit eine Rolle. Das Darmmikrobiom spielt eine Rolle mit. Dann das Spannende ist auch, jeder reagiert anders. Also das ist auch Teil von meiner Doktorarbeit, wo ich gerade forsche, dass wir haben so viele Leute uns angeschaut und jeder hat die gleiche Mahlzeit gegessen und jeder reagiert komplett unterschiedlich mit der Blutzuckerreaktion. Deswegen, das ist etwas, was das muss man einfach testen. Das hängt von so vielen Faktoren ab, also auch individuell mit dem, was man mitbringt an Stoffwechsel, an Genetik, an Prägungen am Darmmikrobiom etc. Das muss man einfach testen. Da kann man auch nicht allgemein sagen, also du reagierst auf das Brot so und so. Das funktioniert nicht. Sondern muss man schauen. Ich würde es auch einfach testen. Da gibt es tolle Tracker. Da kann man schauen, ist denn meine aktuelle Lebensstil, ist es in Ordnung? Ist mein Blutzuckerspiegel stabil? Wenn nicht, okay, an welchen Schrauben kann ich drehen, damit er stabil wird?
Und dann kann ich auch wirklich sehen, wie ich ihn stabil halten kann, oder?
Ja.
Weil das wäre auch noch eine Frage gewesen, also die Tracker sind super spannend, kannst auch mal erklären, wie die Funktion davon ist. Das sind meistens ja so Sachen, die man sich so auf den Arm klebt. Und dann auch die Frage, was ist eine gute Strategie, um den Blutzucker stabil zu halten? Weil wir haben ja jetzt gelernt, Blutzucker-Spikes sind ungesund, erzeugen chronische Erkrankungen, machen dick, machen uns müde. Das heißt also, wir wollen eigentlich Spikes vermeiden. Gibt es eine gute Strategie, mit welchen oder sag ich mal so, mit welchen Lebensmitteln oder mit welchen Mahlzeiten wir das stabiler halten können? Und dann vielleicht auch sogar mit dem Tracker bestätigen können.
Dieser Tracker, das ist so groß wie so eine 1-Euro-Münze ungefähr. Und die kann man sich einfach selber auf den Oberarm applizieren. Und da ist eine kleine Nadel drin. Die spürt man auch nicht. Und den Sensor, den kann man 2 Wochen lang tragen. So lange misst der. Und der misst eben den Zuckerwert. Und dann sehe ich auf einer App alle 5 Minuten live eben
cool.
So. Also das ist dann so eine Kurve, wie ist aktuell mein Zuckerwert. Und ich finde den so spannend auch, weil man kann live in den Körper schauen, sonst weiß man ja nicht, okay, ist denn jetzt das, was ich esse, tut mir das wirklich gut? Und da sehe ich direkt nach einer Mahlzeit, ja, okay, was passiert denn in meinem Körper? Und ich habe den auch so viel getestet, man merkt richtig auch, wenn man müde ist, ah ja, okay, krass, ja, ich bin ja auch im Unterzucker. Und was passiert? Und wenn ich Dinge ändere, wie kann ich den eben stabiler halten? Also Schlaf ist auch eine ganz wichtige Einflussfaktor da drauf. dann auch mit welchem Ausgangslevel ich reingehe. Also wenn ich einen niedrigen Blutzuckerwert habe und dann eine Mahlzeit esse, reagiere ich sensibler, reagiere ich höher, als wenn ich mit einem höheren reingehe.
Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nichts gegessen habe, oder wenn ich sehr gesund gegessen habe und dann was Zuckriges esse, habe ich einen stärkeren Peak, als wenn ich die ganze Zeit schon Zucker gegessen habe.
Genau.
Okay.
Und das sind auch so Erkenntnisse, die ich in meiner Arbeit letztendlich sehe. Auch was und wann habe ich zu Abend gegessen? Wie war da die Kombination? Mit welchem Ausgangswert gehe ich rein? Wie ist jetzt meine Mahlzeit? Sind da viele Kohlenhydrate drin? Ist viel Eiweiß oder Fett mit drin, was einfach langsam aufgenommen wird? Das ist super spannend.
Da habe ich auch nochmal eine konkrete Frage zu, weil das Thema Schlaf. Und Schlaf ist, glaube ich, komplett unterschätztes Thema auch. Also Schlaf, guter Schlaf. Ich glaube, die meisten Leute sagen, ich habe 6 Stunden geschlafen, wach so auf, war guter Schlaf. Aber dazu auch mal den Einfluss vom Blutzucker. Also einmal was, Blutzucker hoch oder niedrig, wenn ich zum Schlafen gehe, was ist da sinnvoll? Und beeinflusst er meinen Schlaf? Und wenn ich schlecht oder gut geschlafen habe, wie beeinflusst das meinen Blutzucker bei den Tag? Das würde mich mal interessieren.
Mhm. Wenn ich am Abend zu kohlenhydratreich zum Beispiel esse oder die falsche Kombination wähle oder zum Beispiel Alkohol trinke, dann sehe ich in der Nacht, weil der ja eben die ganze Zeit durchtrackt, der trackt also 2 Wochen lang 24/7 durch und ich sehe, dass da viele Schwankungen sind in der Nacht und er sollte eigentlich relativ runtergehen und dann stabil auf dem Level bleiben, dann sehe ich auch mit so Gadgets wie ein Aura-Ring oder ein Whoop, dass ich nicht in meinen Tiefschlaf komme.
Ja.
Und dann fühle ich mich am nächsten Morgen auch gerädert, ich bin müde, ich habe mich nicht gut erholt. Auch die Sachen sagen mir auch, ich habe einen schlechten Recovery-Score dann. Und dann habe ich mehr Hunger am nächsten Tag und ich reagiere sensibler. Also ich habe wirklich einen höheren Blutzuckerspitze dann auf die Mahlzeiten, die ich esse. Und man legt natürlich schon mit dem Frühstück auch so ein bisschen die Stoffwechsellage für den ganzen Tag. Wenn ich am Tag, am Frühstück schon auch Kohlenhydrate, sollte man essen auch Kohlenhydrate eben mit Eiweiß und Fett, dann reagiere ich auch auf meine weiteren Mahlzeiten nicht mit ganz so hohen Spitzen. Als wenn ich zum Beispiel intermittierendes Fasten, klar, ist für Zellregeneration, für die Stoffwechsellage super gut für die Gesundheit, aber ich muss einfach wissen, dass ich dann auf die nächste Mahlzeit sensibler reagiere, weil ich mit einem niedrigeren Spiegel reingehe und weil meine letzte Kohlenhydratmahlzeit länger zurückliegt. Und dann muss ich genau da schauen, dass ich die richtigen Lebensmittel wähle und sie vielleicht ein bisschen schlau kombiniere, damit ich nicht so hoch gehe von der Spitze. Weil wenn ich jetzt dann wieder hochgehen würde auf eine Blutzuckerspitze, sinke ich ab. Und dann bin ich am Nachmittag müde. Und da habe ich auch viele Patienten, die genau das sagen. Die sagen, sie machen intermittierendes Fasten, sie fühlen sich super. Und dann essen sie die Mahlzeit und danach ist der Tag eigentlich, dann sind sie müde und K.O. Und dann ist der Nachmittag dahin.
Krass, also das wusste ich nicht. Ich mache ja auch intermittierendes Fasten. Aber dass ich dann sensibler darauf reagiere, auf das, was ich esse, wusste ich nicht. Und dass ich da eigentlich noch mehr aufpassen muss. Das heißt, wenn ich aus dem intermittierenden Fasten rauskomme, ob es jetzt 16 zu 9 ist oder 18 zu 7 oder was auch immer, ob ich jetzt die Stunden richtig berechnet habe, überlasse ich euch. Dann müsste ich eigentlich mit Gemüse zum Beispiel anfangen. Also Gemüse, vielleicht ein Stück Fleisch und dann gucken, wo ich hinfahre.
Ja.
Tatsächlich so, jetzt wenn ich drüber nachdenke in der Vergangenheit, absoluter Punkt. Ja. Also da bin ich manchmal auch dann so, geil, ich habe jetzt lang gefastet, jetzt esse ich was richtig Cooles und dann tue ich mir eigentlich wieder einen neuen Schaden an.
Genau. Also. Oder man unterbricht das Fasten mit dem Apfel, ist ja so ein ganz bekannter Klassiker auch.
Das ist dann mit der Fructose super, gleich.
Ja.
Direkt sky's the limit, sag ich mal, so vom Spike her. Ja, total krass. Also das war mir nicht bewusst, finde ich super spannend an der Stelle. Und dieser Tracker zum Beispiel, also wenn ich den zwei Wochen dran habe, wie oft würdest du das im Jahr machen? Würdest du es einmal im Jahr machen oder ist es was man auch häufiger machen sollte? Ich habe es jetzt noch nie gemacht, also danach besprechen wir das nochmal, dass wir das bei mir machen, weil ich finde das super spannend. Ich habe es schon oft von gehört, aber selber gemacht habe ich es halt noch nie. Und ich glaube, es ist ja auch super einfach mittlerweile zu bekommen, die Sachen. Ne? Also das ist,
Also das ist eine Geschichte zwischen 50 bis 100 Euro pro Sensor und der misst 2 Wochen.
Ja, mega.
Und also ich würde auf alle Fälle einmal messen, dass man mal 2 Wochen schon mal die ersten Erkenntnisse bekommt. Da empfehle ich auch immer, dass man die erste Woche einfach mal so isst, wie man normal isst und den Lebensstil, den man normal hat, so macht. Weil dann sieht man mal, okay, muss ich überhaupt irgendwas ändern? Bin ich nicht sogar vom Blutzuckerwert super? Weil dann ändere ich auch nichts. Aber wenn der Wert eben, wenn ich merke, okay, auf welche Mahlzeiten reagiert er denn sehr sensibel? Wo sind denn die Blutzuckerspitzen und Abfälle? Dann würde ich einschreiten und sagen, okay, jetzt stellen wir das ein bisschen um, aber ohne, dass es zu sehr vom alten Lebensstil abweicht, aber eben genau mit so coolen Hacks und stabilisieren ihn und schauen, wie er dann reagiert. Und dann ist natürlich, es macht schon Sinn, das mehrmals und mehrere Wochen zu messen. Cool. Einfach um verschiedene Situationen für sich herauszufinden. Also ich finde, selbst jetzt noch nach, keine Ahnung, schon 10 Sensoren oder so, immer wieder neue Dinge fest. Also selbst, also Stress hat einen riesen Einfluss auf den Blutzuckerwert auch. Okay. Also wenn ich gestresst bin, dann bildet der Körper das Stresshormon Cortisol. Mhm. Und es war ja damals in der Evolution, muss man überlegen, bei Stress musste man rennen. Das heißt, die Muskelzellen brauchen Energie, Glukose, damit sie sich jetzt bewegen können und dann rennen können. So, wir rennen aber nicht mehr. Und das heißt, unser Blutzuckerwert, da geht auch, wird die Glukose in Blutbahn freigesetzt, der schießt nach oben. Und dann sehe ich eben auch, ohne dass ich was gegessen habe, wenn ich gestresst bin, dass mein Blutzuckerwert nach oben
geht. Das ist total krass. Das muss ich unbedingt ausprobieren, weil das ist ja auch ein, also Stress bei mir auch tagtäglich, ja, jetzt nicht immer der Ultrastress, aber ich sag mal so, das ist ein super spannender Punkt, weil ich auch gemerkt habe, so bestimmte Sachen, wo ich einfach nicht abnehmen kann, obwohl ich alle so, ich sag mal, bekannten Methoden mache, ja, Low Carb und dann in Kombination mit, weiß ich nicht, auch wenig essen und so und dann trotzdem nicht abgenommen habe. Ja. Und das muss eine Kombination sein aus Stress und auch diesen Blutzuckerspikes. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Aber, ja, für mich war das Faszinierende bei dem Glucose-Monitoring auch, dass gesunde Lebensmittel solche Blutzuckerspitzen auslösen. Also ich mal. Eben genau sowas wie ein Porridge. Ja. Also Haferflocken sind ein super gesundes Lebensmittel, haben Eisen, Magnesium, gute Ballaststoffe, Eiweiß ist mit drin, gute komplexe Kohlenhydrate. Aber wenn ich nur, also einen warmen Porridge sogar noch esse, das ist noch verträglicher, wird noch schneller aufgenommen. Und Haferflocken haben halt hauptsächlich Kohlenhydrate und sie sind relativ noch leicht verdaulich auch. Mhm. Und dann habe ich auch eine Blutzuckerspitze. Wenn ich jetzt aber zu diesem Porridge noch Nussmus mit dazu tue oder Nüsse, Leinsamen, Leinöl zum Beispiel und einfach die Fette erhöhe, wird es langsamer aufgenommen. Meine Blutzuckerspitze wird geglättet. Ich habe einen stabilen Blutzuckerwert. Ich habe eben nicht diese Entzündungen, obwohl ich ein gesundes Lebensmittel esse. Und das erzählen mir ganz, ganz viele Patienten dann auch. Sie haben plötzlich eben nicht mehr nach 1,5 Stunden Hunger nach dem Porridge, sondern jetzt halten sie bis Mittag ein gutes Energielevel und sind fit. Also das hat wirklich einen Soforteffekt.
Das ist schon total krass, weil ich bin ja ein großer Feind von Müsli am Morgen. Ja, also so Kelloggs vor allen Dingen, also so diese ganz basic Sachen, ja. Weil das wird immer so vermarktet und ich in meiner Zeit, wo ich in England gelebt habe, habe ich das am stärksten miterlebt. Da war in jeder Kelloggs-Packung noch so ein kleines Geschenk dabei und wenn man dann, konnte man das noch per Mail-Order einreichen, hat man was bekommen. Und im Prinzip auch in jeder Kindersendung wurde im Prinzip dieses Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag und auch Kelloggs und Müsli vor allem sehr stark promotet, aber besonders, ich sag mal, die Sachen, die entweder nur aus Weizen bestanden haben oder nur aus Zucker oder die Kombination. Aber du sagst jetzt, dass man, ein Porridge ist ja eine Variante davon, sage ich mal so, dass wenn wir aber Fett hinzugeben, dass wir es dann tatsächlich deutlich abschwächen können. Also jetzt ist die Frage.
Sieht man sofort. Also man sieht, man kann echt diese Tests machen. Einen Morgen isst man nur ein Porridge, einen Morgen isst man Porridge mit Nussmus. Wie unterschiedlich die Kurve bei einer gleichen Person beim selber ausschauen.
Das ist schon krass.
Und das Gleiche ist ja Gemüse, auch Gemüse, klar, es ist gesund und wir essen viel zu wenig Gemüse. Aber es ist auch Gemüse, es hat nur Kohlenhydrate. Enthält ja kein Fett und kein Eiweiß. Also nur Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich jetzt auch sowas wie Karotten snacke, dann schießt mein Blutzuckerspiegel auch relativ nach oben. Und wenn ich jetzt aber da noch Nüsse mit dazu esse oder auch hier wieder Erdnussbutter oder Nussmus, dann habe ich einen viel flacheren Verlauf.
Würdest du die Nüsse davor essen oder dazu? Ja. Ist es egal oder muss man es
davor? Dazu oder davor, genau. Okay. Und okay, bei Obst auch. Das erschüttert die Leute, wenn sie den Monitor dran haben, wenn sie einen Apfel essen. Das ist so, ist ja Wahnsinn, was passiert in meinem Körper? Und wenn ich jetzt aber einen Apfel und Nüsse esse, dann sagen sie auch, erstens geht's mir danach gut, ich habe keine Müdigkeit, ich fühle mich fit, ich bin konzentriert und es macht mich länger satt.
Ja, krass.
Und sonst rennt man rum wie so eine Achterbahn.
Also ich finde das total, total genial und danke dir auch für den Input, weil ich bin ja in der Familie, der nicht frühstückt, aber alle anderen frühstücken ja. Und die Kids essen Brot zum Frühstück in der Schule und die Johanna bei mir, meine Frau, die isst durchaus auch mal Müsli gerne zum Frühstück, aber da werde ich jetzt einfach mal Nüsse dazulegen. Ist denn relevant, dass eine gewisse Menge ist oder reichen da 5 Nüsse oder eine Handvoll oder?
Messen, das ist okay. Genau das. Also man soll raten aufhören und das messen, weil jeder anders reagiert.
Okay.
Bei einem reicht eine Handvoll, beim anderen müssen es 2 Handvoll sein. Es kommt genau darauf an, wie stark reagiert man mit dem Blutzuckerspiegel. Also ich habe Sportler auch bei mir im Coaching, die reagieren super, super sensibel. Die können zum Beispiel während dem Turnier keine Kohlenhydrate essen. Die sind komplett sozusagen auf Ketogen, also ja, nur Fetten und Eiweiß, weil sonst die Leistungsfähigkeit komplett absinkt. Andere können alles essen, da ist es relativ egal, so ungefähr. Und also das muss man testen.
Ja, super spannend. Ja, weil sonst, ich glaube, dass die mich schief angucken, wenn ich denen mal 2 Teelöffel oder 2 Esslöffel Leinöl ins Müsli reinmixe. Da kriege ich wahrscheinlich Ärger, was wahrscheinlich das Beste wäre. Aber da werde ich wahrscheinlich dann rausgeworfen aus der Küche. Aber das ist auch ein super spannender Hack. Also diese Kombination mit Fett scheint ja extrem wichtig zu sein. Das heißt, also wenn ich mehr
gesunde Fette.
Ja, also Olivenöl zum Beispiel ist auch ein Wahnsinns-Lebensmittel, wenn es in der richtigen Qualität da ist. Ne?
Ja, Olivenöl, Leinöl, verschiedene Öle. Also gerade auch diese ganzen Nüsse, komplett die Varianten durch, essen wir zu wenig. Sehe ich im Blutbild auch immer wieder.
Okay, und hast du eigentlich schon mal jemanden gehabt, der den du gemessen hast, wo der keine Blutzuckerspikes hatte? Der so ganz... So der perfekte Patient.
Das sind so ungefähr die man kennt im Freundeskreis, die alles essen können, auch nie zunehmen.
Okay, das ist tatsächlich ist das so. Ja,
ja gibt es solche. Das hängt damit zusammen, aber auch, wie ist denn mein Energielevel? Also zum Beispiel solche Leute sind vielleicht auch so ein bisschen immer am Bewegen oder Sportler auch. Und wenn ich die Kohlenhydrate nutze, dann kann ich sie auch essen.
Ja.
Also das ist die Balance, die man halten muss. Und ich sehe zum Beispiel viele essen ja eine Banane. Eine Banane hat jetzt 20 Gramm Zucker auf 100 Gramm Lebensmittel. So eine mittlere Banane ist meistens 150 Gramm, also ich habe 30 Gramm Zucker drin.
Krass, eigentlich super viel, oder?
Genau. Sie ist, wenn ich jetzt nur im Büro sitze und mich nicht bewege, schießt mein Blutzuckerspiegel durch die Decke, macht mich müde, Konzentration, Heißhunger etc. und ist nicht gut für mich in dem Moment. Wenn ich aber das eine halbe Stunde vor meinem Sport esse, ist es gut, weil dann brauche ich Energie für mein Workout und ich nutze es auch. Also meine Muskelzellen, die nutzen die Glucose und dann habe ich auch nicht diese Blutzuckerschwankungen. Deswegen, man sollte die Kohlenhydrate immer der Bewegung anpassen, dem Energiebedarf. Das heißt, wenn ich Kohlenhydrate esse, muss ich mich auch bewegen.
Und zum Beispiel Jan Ulrich hat immer früher, der bekannte deutsche Radsportler, der mal die Tour de France gewonnen hat, der hat dann immer während der Tour de France nur Nudeln gegessen, also immer so gefühlt 2 Kilo am Tag. Ist natürlich auch nicht dick geworden während der Tour de France, erst danach.
Ja.
Aber klar, weil der natürlich auch super viel Rad gefahren ist.
Genau.
Und dann wird das natürlich erst verbrannt. Das ist schon spannend. Beim Thema Blutzucker nochmal, chronische Entzündung und Abnehmen ist nochmal ein spannendes Thema. Wie sich das auch bedingt? Also wie beeinflusst vor allem die Schwankungen im Blutzucker die chronische Entzündung im Körper? Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und wie hängt das konkret mit dem Gewichtsmanagement zusammen? Weil du hast gerade schon auch ein bisschen beleuchtet. Das heißt, wenn ich viele Spitzen habe, kann ich eigentlich gar nicht abnehmen. Mhm. Und die quasi keine Spitzen haben, die nehmen einfach ab. Aber warum ist das so? Also hängt es wirklich nur damit zusammen, dass der Zucker dann quasi nicht, dass der Zucker einfach in die Zellen kommt, weil es perfekt läuft und nicht gespeichert wird? Und was muss ich verändern, wenn ich schon dick bin, um das zu nutzen für mich oder vielleicht zu nutzen, dass ich abnehmen kann sogar? Den Blutzucker als meinen Alliierten gegen das Fett zu nutzen.
Ja, da geschehen im Körper natürlich ganz, ganz viele Vorgänge, auch hormonelle Vorgänge. Und wenn mein Blutzucker eben immer wieder hoch ist, habe ich immer wieder Insulin. Wenn Insulin hoch ist, verbrenne ich kein Fett. Das ist einfach ein Stoffwechselweg, der ausgeschaltet ist, sondern ich lege eher Fett zu. Vor allem bei Blutzucker, wenn die Spitze hoch ist, dann habe ich ja zu viel Zucker im Blut, die ich aktuell nicht nutze.
Mhm.
Und dann, wenn ich zu viel Energie habe, die ich nicht brauche, dann lagern wir sie auch wegen Evolution im Körper ab, für die Reserven.
Ja, klar, macht total Sinn.
Genau. Und macht natürlich auch keinen Sinn, in dem Moment Fett zu verbrennen, weil ich habe ja genug Glukose im Blut.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite sinke ich dann in den Heißhunger ab, dann habe ich Hunger und diesen Drang kann ich auch nicht wirklich widerstehen, weil unser Gehirn, der hat diesen Überlebensmodus und das kennt man auch. Dann wird man das so stark, man rennt irgendwann zum Kühlschrank und nimmt was Zuckerreiches. Das heißt, man isst auch mehr, als man eigentlich theoretisch brauchen würde. Man isst eher zuckerreich und dann hat man wieder die Spitze, kann wieder kein Fett verbrennen. Das heißt, es ist irgendwo so ein Teufelskreislauf. Und wenn das dann natürlich zu einer Insulinresistenz führt, dass ich dann noch nicht mal mehr die Glucose in die Zelle aufnehme, habe ich immer ein Energiemangelproblem. Ich habe immer Hunger. Ich esse was, aber ich habe immer noch Hunger, weil die Glucose nicht in die Zelle geht und ich sie nicht nutzen kann. Sie ist draußen, sie ist hoch, sie wird dann noch in Fett umgewandelt. Ich habe immer noch Hunger. Und genau.
Das ist ein Teufelskreislauf.
Genau. Und den muss man durchbrechen. Und Insulinsensitivität kann man trainieren. Man kann durch eben Zucker raus aus der Ernährung, durch diese Hacks, dass der Blutzuckerspiegel einfach wieder stabiler ist, durch mal solche Fastenperioden mache ich den sensitiver. Durch Krafttraining werden die Zellen wieder sensitiver für Insulin.
Wie lange dauert das, bis man, also jetzt, man geht davon aus, man hat eine Insulinresistenz. Wie lange dauert das, bis man das, also es hängt natürlich an, von wie stark die Insulinresistenz ist natürlich. Aber das kann man ja zurückbilden und dann dauert es so lange, wie es wahrscheinlich, wie stark sie halt aufgebaut ist, ne?
Genau, es hängt davon ab, ist man jetzt schon im Typ-2-Diabetes, dann dauert es natürlich länger, der ganze Prozess. Wie lange dauert es, bis man, wenn man zum Beispiel so intermittierendes Fasten macht oder wenn man den Zucker rausnimmt, bis man nicht mehr diese Hungergefühle hat, dann ist es geändert.
Oh krass, das ist nicht so lang. Nee. Ich habe tatsächlich mit bisschen auch mit längerem Fasten gearbeitet, jetzt nicht Heilfasten per se, das möchte ich nicht sagen, dass ich es gemacht habe, sondern ich war da eher im Prolon-Fasten-Bereich von dem Dr. Walter heißt der, glaube ich.
Walter Longo, ja.
Genau, Walter Longo. Und habe damit experimentiert das letzte Jahr vor allen Dingen überwiegend und Ende vorletztes Jahres schon und habe damit sehr, sehr interessante Ergebnisse erreicht. Also wirklich eine absolute Distanz von zuckerhaltigen Produkten, also auch gar keine Lust mehr darauf gehabt und das innerhalb von 5 bis 6 Tagen. Und dann wirklich eine Entkopplung von dem, was man auch dann natürlich, wenn man dann, ich halte das dann immer ein paar Tage noch durch danach und auch noch manchmal 2, 3 Wochen und dann irgendwann ist man auf einer Party und da gibt es dann halt nur, ich bin ja viel auf Kindergeburtstagen manchmal, da gibt es normalerweise nur Kuchen und dann, das ist dann so, ich schaffe das dann noch ein paar Mal, aber dann irgendwann fällt man dann in dieses Loch und dann isst man ein und dann ist man wieder, bin ich wieder im System drin.
Genau, also ganz klassisch, wenn ich nicht mehr müde bin nach den Mahlzeiten und wenn ich nicht mehr diese Heißhungerattacken habe und mal ein Essen auslassen kann und nicht in so einen Hungerast komme, weil dann ist mein Körper auch wieder metabolisch flexibel, dann nutzt er andere Energiequellen, dann funktioniert das ganze Stoffwechselsystem letztendlich wieder und das geht. Die ersten Erfolge gehen relativ schnell, wie du schon gesagt hast, nach ein paar Tagen ist der Körper umgestellt. Bis dahin ist es natürlich ein bisschen hart.
Hart, ja.
Da muss man ein bisschen durch am Anfang, ja.
Wie wenn man sich so einen Film anschaut, wie ein Zug.
Spannend ist vielleicht auch nochmal so zu erwähnen, Zucker beeinflusst auch unsere Gehirnstrukturen. Mhm. Also da hat man so Scans auch gemacht, dass wenn man Zucker isst, dass das geht an die gleichen Rezeptoren wie Kokain auch. Das löst so ein bisschen Sucht aus.
Ja.
Und wenn man jemanden, der zuckerreiche Lebensmittel isst, jetzt Bilder von Süßigkeiten nur zeigt, dann werden bestimmte Areale komplett aktiv. Und wenn man aber einen anderen Menschen, der wenig Zucker isst, solche Süßigkeiten Bilder zeigt, dann werden diese Areale nicht so sehr aktiv. Das heißt, auch mein Drang nach Süßem und nach Zuckerhaltigem, der lässt nach. Also das verändert unsere Gehirnstruktur und zwar innerhalb von Tagen.
Das ist schon krass. Also ich würde sagen, meine beiden Söhne sind da komplett unterschiedlich. Die sind jetzt noch nicht so alt, sind beide noch sehr jung. Der eine, der geht voll auf Zucker ab und der andere, der interessiert es nicht. Schon sein ganzes Leben lang. Auf seinem eigenen Geburtstag hat er den Kuchen nicht gegessen. Interessiert ihn nicht. Und es ist auch heute noch so, der gibt es lieber seinem Bruder. Also es ist sehr interessant, wie unterschiedlich. Ich habe ihm natürlich auch erzählt, so was Zucker, also warum ich dick bin. Das hat er verstanden und hat deswegen da auch nicht. Er hat eine gesunde Grundeinstellung dazu, aber hat das nicht gemacht. Und ich sehe das auch ganz unterschiedlich bei denen. Wenn Gummibärchen irgendwo liegen, dann rennt der eine hin und der andere, der spielt einfach weiter. Also es ist wirklich, der eine hat Suchtverhalten, der andere nicht.
Ich finde tatsächlich, Blutzucker ist wirklich so ein Schlüssel für Gesundheit, für all die Faktoren, die es ja im Körper beeinflusst. Und auch wenn wir unser Darmmikrobiom züchten wir mit den Lebensmitteln, an denen wir ihn geben. Mhm. Also wir haben die verschiedenen Bakterienstämme, die einen bevorzugen Ballaststoffe, die anderen Zucker. Und je nachdem, was wir essen in unserer Ernährung, züchten wir die gewissen Bakterienstämme mehr an und die anderen verhungern eher und werden weniger. Mhm. Wenn ich jetzt viel Zucker esse und immer einen hohen Blutzuckerwert habe, dann sind die Bakterien, die Zucker lieben, höher. Mhm. Und man macht auch schon spannende Untersuchungen darin, dass man dass wenn man mehr diese Darmbakterien hat, die Zucker mögen, dass das wieder, weil die produzieren ja auch Neurotransmitter, also Stoffe, Botenstoffe für unser Gehirn, dass die dann auch wieder, dass wir nicht immer Herr unserer eigenen Entscheidungen sind, krass, sondern ne? Dass unser Darmmikrobiom sagt, wir wollen jetzt wieder diese zuckerreichen Lebensmittel.
Zucker,
und
ja. Zucker, ja.
Und dann hat man auch wieder mehr Hunger drauf. Ja, also klar. Das ist ein krasser Kreislauf alles. Ich finde, und wenn man den Blutzuckerspiegel stabil schafft, dann hat man wirklich eine gute Grundlage, hat weniger Entzündungen, wir sehen weniger Gelenkgeschichten, weniger erhöhte Cholesterinwerte, weniger Blut-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Übergewicht. Das ist, also ich finde es echt so ein Hammer.
Das ist schon krass. War mir nicht bewusst, dass es so wichtig ist. Ja. Aber mit dem Messgerät natürlich auch ganz cool, eigentlich einsehbar für jedermann. Also auch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Und brutal. Also auch mit dem Abnehmen. Dann, das heißt, wenn ich Insulin produziere, kann ich nicht abnehmen. Das heißt, ich kann eigentlich auch erst abnehmen in dem Moment, wo ich den Insulinlevel flach halte, also keine Blutzuckerspikes habe, oder auch in dem Moment, wo ich halt nicht esse. Und deswegen, wenn man dann ständig snackt, kann man auch nie abnehmen.
Nee, genau.
Macht das Sinn.
Und wenn man den ganzen Tag nur Obst isst, auch nicht. Deswegen. Ja, ich kriege auf, eine gute Freundin ruft mich an, sagt, ich esse den ganzen Tag nur Obst, ich nehme nicht ab. Und ich so, jupp, weiß ich.
Ich mache nur eine Fruchtsmoothie-Diät. Ich nehme gar nicht ab, ich weiß gar nicht warum.
Genau.
Tja, Blutzucker am höchsten Limit.
Genau.
Das ist schon krass.
Und deswegen, das ist auch was, klar, die Frage ist, wer ist gesund, wer ist nicht gesund? Dieses Tool ist wirklich für jedermann was, um erstens, dass man einfach mehr Energie über den Tag hat. Zucker ist unser Energielevel. Dass ich sehe, okay, ich schlafe gut, ich habe ein Energielevel, ich bin konzentriert, ich habe keine Entzündungen im Körper. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so eine gewisse Stoffwechselentgleisung oder so. Und
das ist ja klar,
heutigen Zeit.
Ich wollte gerade sagen, mit dem, was verfügbar ist an Lebensmitteln, ich meine, die Kreativität hört ja nicht auf bei Lebensmitteln. Ja. Ich meine, Pop-Tarts, wenn ihr wisst, was das ist so.
Kenn ich nicht tatsächlich.
Pop-Tarts kennst du nicht? Okay, erkläre ich ganz kurz. Ist sicherlich, also mit Nutella eines der wildesten Lebensmittel, die es gibt. Nutella soll angeblich aus Nüssen bestehen, besteht aber eigentlich nur aus, ich glaube, Kokosfett und 1% Nuss und der Rest ist irgendeine Kokocreme und da ist noch nicht mal richtig Schokolade drin. Das dürfte auch den Insulin ganz schön anspiken. Vielleicht hilft das Fett, was da noch drin ist, ein bisschen. Aber Pop-Tarts ist auch wild. Müsst ihr euch vorstellen, ein gebackenes Stück Weizenmehl, wo drin Marmelade ist, und das steckt man in den Toaster, drückt das runter und es kommt ein heiß raus. Und das isst man dann heiß. Das ist wie so ein, ich würde eher sagen, wie so eine McDonald's Fruchttasche, heiß, aber für zu Hause. Sehr populär in den USA. Das sind immer so, da denke ich mir so, das sind so kreative Lebensmittel, die unfassbar gut schmecken natürlich, weil die aus Zucker, Fett und Kohlenhydraten bestehen. Und natürlich, dann die Eltern kaufen die für die Kinder.
Silvester für unser Gehirn.
Genau.
Ja.
Da wollte ich auch noch mal was fragen. Wir reden ja im Heute und Jetzt. Und ich glaube, den Blutzucker stabil zu halten, ist unfassbar wichtig, nicht für unser heutiges und morgiges Ich, vielleicht fürs Abnehmen, aber langfristig gesehen, die chronischen Erkrankungen sind, glaube ich, krass gefährlich. Und was macht eigentlich Zucker für unser Hirn? Weil, also nicht für unser Hirn, wir brauchen natürlich ein bisschen Zucker fürs Hirn, aber vor allen Dingen, was macht der Zucker im Gehirn kaputt?
Ja? Ganz spannend, dass du das Gehirn ansprichst, weil das ist immer so die Argumentation, die ich immer bekomme. So, ja, aber wir brauchen ja Glucose für unser Gehirn. Glucose und Kohlenhydrate sind die einzigen Stoffe, die nicht essentiell sind tatsächlich. Also es gibt essentielle Fettsäuren, es gibt essentielle Aminosäuren, also Eiweiß. Aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate, weil unser Körper aus allem Glucose herstellen kann. Und deswegen, das ist einfach ein Überlebensmodus. Das muss er auch, damit er das Gehirn immer wieder versorgen kann. Und der Mythos, ja, ich brauche doch den ganzen Tag Kohlenhydrate, das ist absoluter Schwachsinn. Sonst würde ja jemand, der eine ketogene Ernährung macht, also nur auf Fetten und Eiweiß sich ernährt, überhaupt nicht überleben können. Das ist ein Mythos. Dann, wie du schon richtig gesagt hast, Blutzucker ist ganz, ganz essentiell für die ganzen Zivilisationserkrankungen, für die chronischen Erkrankungen, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, was klar die kognitiven, Alzheimer, Demenz, da spielt auch ein stabiler Blutzuckerwert eine ganz essentielle Rolle. Selbst bei Krebs sehen wir es, weil Krebszellen lieben Zucker. Mhm. Das wär das Erste, was ich komplett rausschmeißen würde, wenn ich Krebs hätte.
Zucker, ja.
Ja, und da ist es ja auch spannend, da sehen wir immer mehr in den neuen Studien, wie wenig die Genetik entscheidend bei den Erkrankungen ist.
Total krass.
Also bei manchen Erkrankungen und selbst bei Krebserkrankungen, bei manchen sind wir bei 5-10% Genetik.
Krass, wie wenig.
Und das ja. Und da haben wir mit Ernährung sind wir Richtung 30%. Also da haben wir einen riesen, riesen Einflussfaktor. Klar, wenn es da ist, kann man es, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, ich kann mit Ernährung alle Krankheiten heilen.
Ja.
Aber ich kann die Symptomatik deutlich reduzieren. Ich kann den Krankheitsverlauf verbessern. Ich kann selbst vor Operationen, wird hier auch, weiß ich, in manchen Krankenhäusern in München, wird vor der OP ein ganz strikter Ernährungsplan gegen Entzündungen, für Blutzuckerstabilität etc. gegeben, damit einfach die Operation alles besser überstanden wird.
Das ist total krass. Total krass, weil das ist natürlich auch so ein Punkt, ne, das ist, ja klar, bevor man die Narkose bekommt, ja, soll man sich halt nüchtern ernähren. Aber das ist wirklich lange davor, ist natürlich auch ist sehr klug. Ich meine, das ist am Ende des Tages wahrscheinlich entscheidet das manchmal über das Überleben auch, ob man die Infektion bekommt oder nicht, ne? weil man halt einfach stark ist. Das heißt auch sowas, auch eine spannende Frage vielleicht, um das mal bildlich darzustellen für die Zuhörer und Zuschauer. Wenn ich mich schneide, dann ist es ja bei Kindern, also ich habe eine Verletzung an der Hand. Mhm. Und der Heilungsprozess ist ja bei einem Kind nochmal viel schneller als bei jedem Erwachsenen. Aber ich habe das Gefühl, nur so aus meinen Beobachtungen, dass bei jemandem, der insulinresistent ist, die Heilung also einfach viel länger dauert, als bei jemandem, der nicht insulinresistent ist. Also das heißt, jemand, der zu viel Zucker im Blut hat, habe ich das Gefühl, heilt es langsamer als bei jemandem, der da sehr optimal eingestellt ist.
Ist ein sehr multifaktorieller Prozess tatsächlich. Okay. Und jemand, der, wenn du sagst, insulinresistent und hohen Blutzuckerwert, der hat ja auch Entzündungen im Körper.
Ja.
Und wenn natürlich unser Immunsystem ständig aktiv ist, wenn Entzündungen vorherrschen, dann können solche Prozesse natürlich schlechter abheilen.
Okay. Okay. Also es hat mit mehr Faktoren zu tun.
Ja, genau. Das eine bedingt das nächste. Aber natürlich, wieder, wenn ich einen stabileren Blutzuckerwert habe, habe ich weniger Entzündungen. Mhm. Ich werde weniger krank. Ich habe weniger Verletzungen. Das ganze Immunsystem kann besser arbeiten. Und also auch wenn die Blutzuckerwerte nicht hoch sind, kann mein Immunsystem gut arbeiten, kann eben dann diese Verletzungen oder die Themen, die anstehen im Körper, besser verarbeiten und natürlich besser heilen.
Ja, klar. Absolut. Ja, macht total Sinn. Du arbeitest ja auch sehr viel mit Sportlern zusammen.
Ja.
Ne? Weil du bist ja auch aus dem Sport. Wie, einfach nur mal so, mich würde es mal interessieren, welche Rolle spielt der Blutzucker im Sport und für die Leistungsfähigkeit? Auch in der Regeneration, das würde mich halt auch interessieren. Weil nämlich, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ne? Das ist ja klar, einmal gut zu sein, ist wahrscheinlich, geht noch, aber dann Turniere, also Golfturniere, Tennisturniere, Fußballturniere, brutal anstrengend. Mhm. Und das sind ja die Sachen, wo die Leute gewinnen wollen. Ja, wenn ich mir vorstelle, Nadal und Roger Federer spielen da alle 2 Tage dann 6-7 Stunden Tennis, ist beeindruckend, auch Golf. Ne? Die meisten werden sagen, ja, Golf ist ja kein Sport, aber Golf ist auch super anstrengend und muss dann an dem Moment, wo man im Golfball steht und dann schlagen muss, muss man perfekt schlagen, damit man da überhaupt eine Chance hat. Und man geht auch meistens 30 Kilometer aus, man darf mit dem Auto fahren. Aber das ist auch super spannend. Und wie stellst du deine Klienten, deine Sportler ein? Und was für Effekte siehst du da und wie machst du es mit der Regeneration?
Ja, den Bereich liebe ich natürlich, weil ich komme ja aus dem Sport und ich bin witzigerweise in das ganze Blutzuckermessung auch durch meinen Sport, durchs Golfen gekommen, weil ich habe selber festgestellt, als ich den getragen habe, dass wenn ich von einem Loch aufs nächste Loch einen kompletten Leistungseinbruch hatte, wie Golfer sagen, ich habe meinen Schwung verloren, passiert natürlich nicht, dass das mit meinem Blutzuckerspiegel zusammenhängt. Dass wenn ich durch meine Ernährungsentscheidungen davor in einen Unterzucker reinkomme, dann kann ich mich körperlich und mental nicht auf dem höchsten Level meine Leistung abrufen.
Ne? Mhm.
Und dann habe ich mich natürlich selber auch aus meinem eigenen Interesse für meine Wettkämpfe auch damit viel beschäftigt. Und es ist vor dem Wettkampf ganz, ganz wichtig oder vor dem Sport, damit ich mit einem guten Energielevel reingehe. Das heißt, wenn ich schon ein Frühstück esse, sehr zuckerreich, und ich dann hochgehe und runterschieße und ich mit dem Unterzucker ins Turnier starte, macht natürlich keinen Sinn.
Croissant. Genau. Als erstes.
Cornflakes.
Und dann nach dem ersten Loch erstmal den ersten Snack.
Ja.
Ein Maß oder das sowas.
Da ist man früh um 9 schon müde. Ja, ja, genau. Das ist super. Und deswegen, dass ich da mit einem hochstabilen, also da bin ich vielleicht so bei 100, 110 Milligramm pro Deziliter sogar, mit einem guten Wert reingehe, das heißt energiegeladen bin, dann kann meine Muskelzellen können ja optimal arbeiten beim stabilen Wert, mein Gehirn kann optimal arbeiten. Und dann möchte ich den über die Belastung durchs Turnier natürlich konstant, stabil hochhalten, weil ich will, also ich kann mir im Sport nie einen kurzen Einbruch leisten.
Ja, klar.
Und das Spannende ist ja, dass es wirklich, vor allem das Gehirn, ich kann mich schlechter konzentrieren, ich treffe schlechtere Entscheidungen auch im Sport. Meine Muskelzellen ist ja Gehirn, Muskelzelle, die Koordination ist eingeschränkt. Ich kann auch, das kann man messen, nicht so schnell kräftig arbeiten. Ich kann, die Kraft ist nicht so da. Ich kann es natürlich auch, klar, die Ausdauer ist eingeschränkt. Die gesamte körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Und die möchte ich auf einem hohen Level halten. Da ist natürlich die spannende Frage, welche Sportart habe ich? Und die muss man sich im Einzelfall auch anschauen. Wenn ich einen Sportler habe, der eine hohe Intensität hat, also gerade diese Ausdauersportarten oder auch Tennis, Fußball, Radfahren, Laufen, dann brauche ich viel mehr Kohlenhydrate und auch schneller verfügbare Kohlenhydrate, dass ich nicht in so einen Hungerast letztendlich runterkomme und dass ich nicht zu wenig Energie im System habe.
Und da ist auch Snacken dann okay, oder?
Also, genau, also, Gels, Banane, absolut ja, in Ordnung. Mhm. Jetzt habe ich, wenn ich in eine Sportart habe, wo ich die, wie Golf, wo die Belastung eher niedrig bis mittelintensiv ist und ich letztendlich nur gehe und klar den Schwung,
ja,
dann sehe ich, und da, das stelle ich auch mit meinen Sportlern um, wenn ich da eine Banane esse, ich bin 2 Loch später im Energietief, weil ich die so viel Energie nicht brauche und nicht so schnell Energie. Da brauche ich stabilisierende.
Was isst du dann?
Da habe ich immer so ein, mache ich zum Beispiel solche Energy Balls aus Haferflocken und Nussmus. Ach, genau, selber. Die Kombination, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ja. Natürlich auch immer personalisiert für meinen Sportler, welche Unverträglichkeiten, welche Geschmäcker mögen sie. Solche Geschichten. Also immer habe ich Kohlenhydrate mit Fett oder Eiweiß dabei tatsächlich.
Cool.
Wenn ich jetzt andere Sportarten, Fußball habe, da brauche ich Fette nicht, da möchte ich es schnell aufnehmen.
Okay.
Also je nach Intensität ist es interessant und wie viele Stunden geht's. Und dann danach ist es auch ganz essentiell, dass mein Blutzuckerspiegel stabil ist, damit ich erstens schnell regenerieren kann, dass ich keine Entzündungen habe.
Ja, super wichtig.
Genau, und dass ich auch meine Glykogenspeicher gut aufladen und Muskeln aufbauen oder regenerieren kann. Und das kann ich, wenn ich auch wieder hier, wenn der Blutzuckerspiegel zu oben, zu hoch oder zu tief ist, nicht machen und gut schlafen. Das heißt, ein stabiler Blutzuckerwert ist für einen Sportler über den ganzen Tag ganz essentiell.
Wahnsinn.
Und das stelle ich um. Also wenn ich sehe, die Werte sind so, nach dem Coaching sind sie so.
Das ist schon cool. Ja, vor allem, wenn du keinen Leistungseinbruch hast, ist natürlich auch nicht nur für Sportler super, sondern für alle Menschen eigentlich super.
Ja.
Wenn du nicht, du kommst nach Hause, bist du erstmal müde um 5 oder um 4 oder so. Das ist natürlich auch mal schade, ne? Deswegen, also das habe ich auch gemerkt. Das ist schon viele, viele Jahre her, da sind wir immer mittags in einer meiner ersten Firmen, wo ich gearbeitet habe, sind wir ganz schön fett essen gegangen. Da gab es so einen Laden, der hieß der Österreicher, und die haben immer so riesige Schnitzel präsentiert, also wirklich auch überdimensional. Heutzutage wird nicht mehr möglich. So 2 große Schnitzel plus Pommes. Und das haben wir uns mittags dann da reingehämmert, und danach waren natürlich alle im Koma. Also wirklich komatös.
Ja, und wie fühlst du dich am nächsten Tag?
Also danach schlecht gefühlt und die nächste, also katastrophal, ja. Also es ist überhaupt nicht sinnvoll. Das habe ich auch gemerkt, und dann Essen umgestellt und war schon deutlich, deutlich entspannter. Diese Tiefs waren halt weg. Ne?
Mhm.
Und so dieses Nachmittagstief, was, denke ich mal, viele kennen.
Und ich denke auch, jeder möchte Energie haben. Also klar. Ich finde, nach der Arbeit nach Hause gehen und noch Energie für die Familie haben, Energie für die eigenen Ziele haben, auch für Sport. Viele wollen ja vor oder nach der Arbeit noch Sport machen, haben aber einfach die Energie nicht.
Ja, also guter Punkt. Ich denke mir mal, ich gehe morgens ins Fitnessstudio, weil abends habe ich gar keine Energie mehr. Muss ich den Blutzucker stabil halten.
Das kriegen wir auch hin.
Ich habe dann noch mal eine Frage zum Thema Ausdauer und Kraftsport. Weil du hast gesagt, Kraftsport ist auch gut für den Blutzucker. Und da wollte ich einmal wissen, ist Ausdauertraining auch gut für den Blutzucker?
Absolut. Also am besten macht man, wenn man Niedrigintensität-Ausdauertraining macht, den am besten nüchtern.
Mhm.
weil beim Ausdauertraining, wenn es niedrig intensiv ist, dann bin ich eher im Fettverbrennungsbereich. Wenn ich davor was essen würde, dann benutze ich auch eher noch die Kohlenhydrate. Und da kann ich genau das trainieren, dass ich meinen Körper mal metabolisch flexibel mache. Mhm. Und er trainiert natürlich auch die Insulinsensitivität, ist klar, und Krafttraining auch. Cool. Ich habe natürlich, wenn ich Krafttraining mache, weil es im Kohlenhydratverbrennungsbereich ist und einfach auch im intensiveren Bereich, da macht es schon Sinn, wenn ich vorm Krafttraining ein paar mehr Kohlenhydrate esse. Und kann ich auch, das kennt man vielleicht vom Gefühl, dann kann man die Intensität nicht so hochfahren. Dann das steht man das Workout nicht durch. Ja. Und kann halt nicht seine optimale Leistung da abrufen.
Ja.
Und man muss danach halt eben sehen, also jemand, der ein Krafttraining gemacht hat, braucht danach dafür aber nicht so viele Kohlenhydrate, weil er nicht so viel verbrannt hat dadurch. Also die Intensität grundsätzlich ist beim Krafttraining ein bisschen niedriger, als wenn man so ein Ausdauertraining macht. Aber auch hier Insulin ist muskelaufbauend. Das heißt, wenn ich Muskelwachstum möchte, brauche ich schon Kohlenhydrate, damit ich eine kleine Insulinfreisetzung habe.
Okay, also ich kann ohne Insulin kann ich die Muskeln nicht aufbauen.
Schlecht.
Okay, das heißt also, der Proteinshake, der vielleicht auch ein bisschen süß enthält.
Genau, der braucht auch Kohlenhydrate. Also nur mit Eiweiß nach dem Training passiert nicht so sonderlich viel. Okay. Also das ist der mTOR heißt es, das muss aktiviert werden, damit Muskelsynthese passiert. Und der passiert einmal auch, wir brauchen einen Reiz, Krafttraining-Reiz, es muss Schwergewicht sein, es geht nicht mit wenig Gewicht.
Ja.
Und auch Insulin muss hoch sein.
Ja, Wahnsinn. Das bedeutet also, Abnehmen und Muskelaufbau gleichzeitig geht eigentlich nicht.
Nee.
Also das heißt, ich muss mich entweder entscheiden, die nächsten 6 Monate mache ich Muskelaufbau oder ich mache Abnehmen.
Genau.
Welche Reihenfolge würdest du empfehlen?
Schwierige Frage, tatsächlich.
Ist jetzt für mich nur gefragt, weil ich denke mir so, ich mache beides gleichzeitig. Natürlich in meinem Performance-Mindset immer so, ich mache alles gleichzeitig, ist gar kein Problem. Ich baue Muskeln auf, gehe ins Fitnesstraining und nehme gleichzeitig ab. Aber wenn es nicht gleichzeitig funktioniert, ist natürlich verschwendete Zeit eigentlich. Weil ich war nämlich letztens auch beim Krafttraining brutal am Gas geben und gleichzeitig am Fasten und Low Carb und so. Und dann ist natürlich nichts passiert. Ja. Hab weder abgenommen noch Muskeln aufgebaut.
Ja, super, genau. Ja,
war total,
super, trainiert,
war total
toll, trainiert und Ernährung, perfekt, aber hat keinen Effekt gehabt.
Genau. Hab dann auch aufgehört. War nicht so anstrengend.
Ich würde tatsächlich, auch in deinem Fall, ich würde zuerst abnehmen und dann Muskeln aufbauen. Okay. Aber ich würde das Krafttraining definitiv mit dabei, weil du baust ja vielleicht nicht Muskelmasse, du baust trotzdem. Also du kannst nicht so schnell halt.
Ja.
Also wenn man wirklich krass abnehmen möchte, dann kannst du nicht mit einem großen Muskelwachstum rechnen, weil du musst für ein Muskelwachstum musst du im Kalorienüberschuss sein. Und dann musst du den ganzen Tag essen eigentlich.
Ja, klar.
Und du verlierst auch Muskeln. Also ich sehe es auch, ich habe auch, wenn ich Ausdauertraining mache und Gewicht verloren, du nimmst immer Muskelmasse auch mit ab.
Ja, klar. Nicht verhinderbar. Ich versuche es natürlich zu verhindern, am meisten durch das Krafttraining, damit man den Reiz schafft und damit die Muskelmasse weniger abnimmt, weil ja schwieriger wieder aufzubauen ist, aber genau.
Und das ist auch, das finde ich halt auch hier so spannend, weil auch beim Thema Blutzucker wieder, da haben wir auch nochmal diesen extra Podcast über personalisierte Ernährung. Es ist total abhängig, was ist dein Ziel?
Mhm.
Von wo kommst du und was ist dein Ziel?
Ja. Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen.
Genau.
Das ist echt gut. Ich habe dann tatsächlich nur noch eine Sache und zwar, lass uns doch mal noch ein paar Mythen aufräumen zum Thema Blutzucker. Ich glaube, da gibt's eigentlich richtig viele Mythen. Und was ich noch gerne hören würde, ist ein bisschen über das, was du in deiner Doktorarbeit, was du da konkret forschst und wie ihr da vorgeht und was da konkret angeht. Ich würde sagen, erst die Mythen, dann noch kurz über die Doktorarbeit. Und dann sind wir auch schon am Ende von diesem sensationellen Podcast, muss ich sagen. Super spannend außerdem. Ich hab wieder viel gelernt. Ich beschäftige mich mit den Themen schon lange, aber was sind so klassische Mythen, die du oft hörst und die man ausräumen kann? Weil ich glaube, also jetzt in eurem professionellen Bereich natürlich ist weniger, aber viele Leute kommen halt mit sehr viel Unwissenheit, was das Thema Blutzucker, Blutzuckerwerte da rein. Und da würde ich gerne nochmal einfach aufräumen.
Super gerne, weil natürlich bei mir sind viele Patienten da, die eben Haferflocken essen zum Frühstück, weil es gesund ist, die Obst essen, weil es gesund ist, so dieser Apfel als Snack zwischendurch. wo man eben, wenn man Fett hinzufügt, sofort statt einen Blutzuckerspitzen stabilen hat. Und das Gleiche auch, also wenn man jetzt Blutzuckerspitzen vermeiden möchte, das heißt nicht, man darf nie wieder Süßigkeiten essen. Man muss es nur besser timen, man muss es ein bisschen cleverer angehen. Mhm. Also wenn ich als Dessert nach einer ausgewogenen Mahlzeit was Süßes esse, dann passiert in meinem Blutzuckerspiegel wahrscheinlich fast gar nichts.
Cool.
Wenn ich den aber als Snack auf einen leeren Magen und eben, wie gesagt, ich habe davor nichts gegessen, keine Ballaststoffe drin, kein Salat drin, zu wenig Fett, dann geht er natürlich durch die Decke. Und deswegen ist es, geht eher so ein bisschen um Reihenfolge und wie kombiniere ich das vielleicht. Also da sind selbst die gesunden Lebensmittel nicht sicher davor, dass sie Blutzuckerspitzen nicht auslösen.
Okay.
Und eben dieses Mythos, dass man darf dann nie wieder Zucker essen oder man darf keine kohlenhydratreichen Lebensmittel essen. Ne? Was sind noch weitere Mythen?
Ich überlege auch gerade mal, weil es ist ja schon immer so ein bisschen so die, ich sag mal, sowas wie
ich das noch einen im Kopf sogar.
Intermittierendes Fasten beim Blutzucker hilft, das stimmt aber, ne? Also wenn man intermittiert fastet, dann bleibt der Blutzucker, zumindest wenn man fastet, relativ niedrig.
Ja, ja,
das ist ja mit einer Sache auch aufgeräumt, dass es dann halt total piekt, wenn man genau. Dann halt das Falsche isst.
Ja. Ein Mythos finde ich definitiv noch, was ich immer ein bisschen schade finde, weil das so draußen verbreitet wird, dass ein Eindruck entsteht, dass jeder gleich auf die Lebensmittel reagiert. Also wir
deswegen
sehen ja immer
Diäten ja auch immer alle genau. Nur so, ja, nee, mach die Diät. Jetzt machst du die Kohlrabensuppen-Diät und jetzt die, ich weiß nicht, die Glykogen-Glücks.
Da gibt es ja tausend Namen dafür. Ja. Und das Thema ist also draußen, man sieht ja immer wieder so Graphen und Fotos, wie der Blutzuckerspiegel auf verschiedene Lebensmittel ausschaut. Mhm. Und das ist aber wirklich, jeder Mensch reagiert da einzigartig. Und das ist auch eben Teil von meiner Doktorarbeit und meiner Forschung, dass wir eben sehen, okay, was sind denn die zwischenmenschlichen Unterschiede, dass einfach jeder anders darauf reagiert. Und es gibt kein allgemein Graph, wie dieser Blutzuckerverlauf ausschaut auf eine Mahlzeit, sondern das muss man wirklich selber testen, weil jeder Mensch einzigartig ist. Und dann eben auch, okay, welche Faktoren und Nebenernährung auch noch welche weiteren Einflussfaktoren haben, denn beeinflussen meinen Blutzuckerspiegel und Verlauf. Und da schauen wir eben gerade auch in meiner Doktorarbeit an der TU München, gerne auch nochmal hier Professor Dr. Kurt Gedrich, ist mein Doktorvater. Ich bin sehr, sehr dankbar für das Projekt, weil es auch für mich natürlich spannende Einblicke liefert. Dass wir das Schlaf, Bewegung, Stress mit reinspielt, dann die letzte Mahlzeit, wie die aussah, wann die war, mit welchem Ausgangsniveau ich reingegangen bin, genau, welche Kombination in der Mahlzeit jetzt da ist. Und unsere Forschung geht dann auch, wir wollen einmal identifizieren, was sind die Einflussfaktoren auf mich. Wie unterscheiden wir Menschen uns untereinander auf die gleichen Mahlzeiten auch? Mhm. Und dann wollen wir natürlich noch weitergehen und sagen, okay, wir wollen einen Algorithmus entwickeln, zu sagen, okay, wie kann der mir sagt, wie reagiere ich denn auf bestimmte Mahlzeiten? Das heißt, wie wird meine Glukosereaktion auf genau die Mahlzeit aussehen?
Super spannend.
Das wird, ja.
Cool, TU München macht dir das, ne?
Genau.
Ja, mega cool, super spannend. Also bin ich total dankbar, dass ihr daran auch forscht, weil ich glaube, es ist einfach ein Feld, was so in der, ich sag mal so, in der Allgemeinmedizin einfach nicht so behandelt wird, sondern erst behandelt wird, wenn es sehr, sehr spät ist. Also
ja.
im Prädiabetes oder im schlimmsten Fall erst beim Diabetes. Und ja. Ich bin genau, super dankbar dafür, für die Informationen.
Also man hat die, wie wir gesagt haben, Blutzucker, diese typischen Symptome,
ja.
Aber man hat jetzt noch nicht unbedingt Beschwerden. Und ich finde, bevor man Gesundheitsprobleme und wirklich Gelenkbeschwerden, Hautprobleme, erhöhte Cholesterinwerte, die spürt man nicht. Wir haben oft
genau.
Patienten, die kommen rein und sagen, oh, jetzt sehe ich zum ersten Mal, ich habe erhöhten Blutdruck und erhöhte Cholesterinwerte. Und man spürt erst, wenn es komplett entgleist ist.
Ja.
Man kann so viel im Präventiven schon machen. Und das ist nämlich meine Leidenschaft und mein Fachgebiet letztendlich. Also meine Mutter ist auch Medizinerin.
Cool.
Und ich wollte einfach schon viel früher eingreifen.
Ja, ja nee, total cool. Also super. Also das ist was, ist ja auch per se nicht so schwierig. Ja,
mhm.
Wir müssen jetzt ja nicht 70 Medikamente nehmen, um das zu erreichen oder Mount Everest besteigen, sondern wir müssen einfach nur die Hacks, die du gesagt hast, anwenden. Richtig genial. Also bei kohlenhydratreichen Themen einfach Fett vorher essen, ja, oder die Nudeln stehen lassen und am nächsten Tag erst machen. Auch finde ich total genial. Wie viel Prozent macht das aus in den Kohlenhydraten? Also das ist 30%, 50%, 70%?
Kann ich gar nicht betiteln tatsächlich, aber es macht viel aus.
Macht viel aus?
Ja.
Also finde ich total genial. Ich werde jetzt immer Nudeln kochen und sie erst am nächsten Tag den Kindern servieren. Nee, aber ich finde das echt gut. Also das sind so Hacks, sensationell. Und da kann man ja schon einfach nur, wenn man das anpasst, schon extrem viel machen langfristig. Und da bin ich dir sehr dankbar für die Informationen auf jeden Fall. Und wir werden ja nochmal ein weiteres Gespräch haben zur personalisierten Ernährung. Deswegen schaut euch das auch unbedingt an. Aber das hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen. Wir haben heute wirklich lange auch über das Thema Blutzucker gesprochen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, ihr was mitnehmen konntet. Deswegen lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, abonniert gerne diesen Podcast und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, genau, gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel und natürlich heute mit Juliane. Und deswegen vielen lieben Dank dir für das tolle Interview. Und,
danke auch.
Hat richtig Spaß gemacht.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.